Geheimsache NSU ist ein Buch, was Andreas Förster letztes Jahr herausgegeben hat und der Untertitel heißt 10 Morde von Aufklärung, keine Spur. Wie weit ist eigentlich die Aufklärung und hat Andreas Förster eigentlich immer noch Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen, obwohl es ja um Lust nicht unbedingt geht? Andreas Förster ist Herausgeber des Buchs Geheimsache NSU, ist Journalist, freier Journalist, auch unter anderem für die Berliner Zeitung und jetzt spreche ich mit ihm. Schönen guten Morgen, Andreas.
Ja, schönen guten Morgen, Karl.
Da braucht man ab und zu mal Urlaub, oder? Wenn man sich mit dem Thema NSU-Komplex beschäftigt?
Ja, man muss auch mal den Kopf frei bekommen, man muss auch mal andere Sachen machen. Man darf sich immer nicht nur auf dieses eine Thema kaprizieren, weil dann wird man ja auch nur ein bisschen verrückt, glaube ich, und ein bisschen, man kriegt zu sehr eine zu enge Sicht auf alles. Mhm. Aber man braucht schon viel Zeit, um sich mit dem Thema zu befassen. Das ist ohne Zweifel so.
Verrückt kann man ja werden und es ist ja auch manchmal verrückt, was da immer noch nach so langer Zeit rauskommt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen um den Tod des Neonazis Florian H. Und jetzt ist auch die Ex-Freundin tot aufgefunden worden. Sie war Zeugin im NSU-Ausschuss. Das ist doch mehr als kurios, oder?
Ja, kurios. Es ist wirklich so, dass eigentlich immer wieder neue Dinge hochploppen und man eigentlich immer aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr rauskommt. Auch dieser neue Todesfall, den man ja beklagen muss erstmal, der ist natürlich auch sehr auffällig, obwohl man bislang, das muss man natürlich auch sagen, nichts weiß. Also es kann tatsächlich ein natürlicher Tod gewesen sein. So wie die Nachrichtenlage ist sie wohl mit krampfartigen Anfällen gefunden worden. Also es kann natürlich irgendwie, sie kann krank gewesen sein, ja, und gestorben sein daran. Also sie kann natürlich aber auch vergiftet worden sein. Niemand weiß Genaues. Auf jeden Fall muss man diesen Fall jetzt wirklich genau untersuchen, weil es ist schon sehr auffällig, dass die junge Frau ausgerechnet jetzt stirbt.
Mhm. Auffällig ist auch, dass der Mord um Michael Kiesewetter, also ein Polizistinnenmord, wo man eigentlich denkt, da sollten ja die Kolleginnen und Kollegen fieberhaft arbeiten und das sollte ja das Erste sein, was die irgendwie aufklären. Zumindest kenne ich das so aus Filmen so, dass wenn also ein Polizist zu Tode kommt, da wird also fieberhaft gearbeitet. In dem Fall scheint ja die Aufklärung so weit weg zu sein, das ist doch mehr als komisch.
Naja, also man muss schon mal sagen, es ist tatsächlich fieberhaft ermittelt worden damals nach dem Mord an Michael Kiesewetter und dem versuchten Mord an Rainer Arnold. Man muss ja immer noch dazu sagen, dass ja noch ein Polizist mit im Auto saß, der auch getötet werden sollte, der nur durch ein Wunder eigentlich überlebt hat. Die Polizei hat damals eine Sonderkommission gebildet, 2007 ist das ja passiert, im April 2007, die haben eine Sonderkommission gebildet, sind zig Spuren nachgegangen, sind aber auch, was man eben heute aus den Akten nachvollziehen kann, sind auch ziemlich ausgebremst worden.
Von wem denn?
In ihren Ermittlungen. Ja, da gab es mehrere Ebenen. Wir haben zum einen die Ebene des Generalstaatsanwalts dort in Stuttgart, der also unter anderem verhindert hat, dass ein Phantombild herausgegeben wird, was der Polizist Arnold angefertigt hat. Der ist ja sozusagen der überlebende Zeuge, der den Täter auch gesehen hat. Ihm fehlen natürlich Erinnerungen, er hat Erinnerungslücken durch diesen Schuss in den Kopf, das ist klar, aber die haben den damals unter Hypnose gesetzt und unter Hypnose vernommen und er hat auch unter Hypnose ein Phantombild angefertigt durch eine durchaus gängige Methode bei schweren Gewaltverbrechen, die man anwendet in der Vernehmung. Das ist auch wissenschaftlich durchaus also nicht umstritten, das wird so gemacht. Und diese Beschreibung, die er von dem Täter, also von der Hautfarbe des Täters zum Beispiel, von dem, was dieser Täter anhatte, gegeben hat und auch dieses Phantombild passt eben nicht weder auf Mundlos noch auf Böhnhardt. Und damals ist schon verhindert worden von dem Generalstaatsanwalt, der da persönlich eingegriffen hat, dass dieses Phantombild veröffentlicht wird. Es gibt dann auch verschiedene Einwirkungen der Geheimdienste, also der BND spielt da eine durchaus zwielichtige Rolle, auch der Verfassungsschutz. Der Hintergrund mag sein, wir müssen mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, uns erinnern, was eigentlich im Frühjahr 2007 war. Im Frühjahr 2007 lief eine der größten Antiterroroperationen in der Bundesrepublik, seit 9/11, wenn man so will. Die Deutschen hatten Ende 2006, Anfang 2007 einen Hinweis bekommen von den Amerikanern, dass dort eine Terrorzelle einen Anschlag vorbereitet. Die wurde ja später bekannt als Sauerlandzelle. Die ist ja im September 2007 dann aufgeflogen, festgenommen worden. Es gab einen großen Prozess. die hatten tatsächlich einen schweren Anschlag vorbereitet und die wurden über Monate hinweg beobachtet von verschiedenen Geheimdiensten, sowohl von den Amerikanern als auch von deutschen Geheimdiensten. Es gab gemeinsame Operationen. Und es gibt wirklich feste Indizien dafür, dass an dem Tag, als der Mord an den Polizisten geschah, in Heilbronn zumindest eine Observationsoperation lief, im Zusammenhang möglicherweise mit einer Antiterroroperation.
Die soll geschützt werden, oder weil das öffnet ja Tor und Tür für Spekulationen, wer da oder was da verdeckt oder geschützt werden soll?
Ja, also eine mögliche Erklärung wäre, dass es eine Überschneidung gegeben hat, wie auch immer, zwischen diesem Mord und dieser Antiterroroperation. Und damals die Ermittlungen nach dem Mörder behindert wurden, weil man diese Antiterroroperation nicht gefährden wollte. Die lief ja damals noch, weitere Monate lang. Und vielleicht gab es die Überlegung, also ehe wir jetzt hier die Pferde scheu machen, wollen wir mal die Polizei nicht allzu nicht allzu sehr unterstützen oder vielleicht hatten die diese Terrorleute irgendwas mit dem Mord in Heilbronn zu tun oder auch nicht. Auf jeden Fall wurde möglicherweise diese Antiterroroperation in ihrer Priorität höher eingeschätzt als der Mord an den Polizisten. Das ist dann sozusagen eine staatliche Entscheidung, eine Entscheidung aus Staatsräson. Über die muss man dann diskutieren, ja, und es wäre eigentlich auch an der Zeit, heute vielleicht mal einen anderen Blick darauf zu werfen. Das sind die Fragen aber, die die Spuren hinterlassen haben in den Akten. Wenige Spuren, aber auf die trifft man. Und das sind aber auch die Fragen, die noch nie richtig konkret bis zu Ende ausdiskutiert worden sind. Und da kann man jetzt bloß hoffen, dass der Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschuss, der seit Anfang des Jahres arbeitet, sich dieses Themas eben auch annimmt. Wollen sie auch. Sie haben ja gesagt, wir gucken uns besonders die Ermittlungen im Fall Kiesewetter an, was wurde da falsch gemacht, was wurde da gebremst, und das kann auch richtig spannend werden.
Ist denn überhaupt ausgemacht und bewiesen, dass der Mord und der versuchte Mord an den Polizisten und an Michael Kiesewetter tatsächlich auf das Konto der NSU geht? Oder besser gesagt, das von Böhnhardt und Mundlos, ja. Weil die Trio-Theorie ist ja auch umstritten.
Genau, das ist die eigentliche Frage. Also ich sag mal, es spricht viel dafür, dass der NSU mit diesem Mord in Heilbronn etwas zu tun hat, nämlich dafür sprechen die Waffen, die man gefunden hat bei Mundlos und Böhnhardt, die Ausrüstungsgegenstände der beiden Polizisten. Dafür spricht eben auch dieses sogenannte Bekennervideo, wo ja auch dieser Mord mit aufgenommen ist. Die Frage ist aber natürlich gerade in Heilbronn die Frage, wie groß ist der NSU überhaupt? Also Mundlos und Böhnhardt allein, waren sie wirklich die Täter? Es gibt belastbare Zeugenaussagen, mehrere unabhängige Zeugenaussagen, die eben von einem größeren Täterkreis, auf einen größeren Täterkreis hinweisen. Also es sind 4 bis 6 Leute letztlich gesehen worden, die im zeitlichen, engen zeitlichen Umfeld und auch räumlichen Umfeld des Tatortes die blutbefleckt waren. Mundlos und Böhnhardt können das nicht gewesen sein, weil Mundlos und Böhnhardt ja dann, wenn sie es überhaupt waren, mit ihrem Wohnmobil eine halbe Stunde später geblitzt wurden oder ihre Nummer notiert wurde außerhalb von Stuttgart, und das ist dann auch mal abgefahren worden von den Ermittlern. Die gehen eben davon aus, die müssen so unmittelbar nach der Tat in das Wohnmobil gestiegen sein und losgefahren sein, sonst hätten sie diesen Weg bis dahin nicht geschafft. Aber wenn dann Zeugen eben Leute noch 5 Minuten später sehen, blutbefleckt, dann können es die beiden halt nicht gewesen sein.
Das scheint ja eine unangenehme Wahrheit zu sein. Also die Trio-Theorie ist ja eine einfache und eine bequeme. Da sagt also, die zwei sind tot und die eine ist im Knast. Deswegen geht von dem NSU keine Gefahr mehr aus. Richtig. Alles andere passt eigentlich nicht ins Bild. Aber die Diskussion muss doch geführt werden, oder?
Absolut, die Diskussion muss wirklich geführt werden, weil es eben so viele Hinweise gibt und die auch nicht irgendwie nur abgetan werden können als Fantastereien oder Spinnereien. Also es gibt tatsächlich Hinweise, es gibt noch weitere, man könnte noch auf weitere Details eingehen. In Köln mit dem Bombenanschlag, wo haben die Jungs die Bombe her zum Beispiel, sind die möglicherweise von Mittätern übergeben worden in Köln, dafür spricht auch einiges. Wir haben Kassel natürlich auch, wo es auch ein großes neonazistisches Umfeld gibt, wo auch dieser Verfassungsschützer der Kontakt auch in Neonazi-Kreise, in Rocker-Kreise hatte. Dort scheinbar wie zufällig, aber wahrscheinlich eben doch nicht zufällig in dem Internetcafé mit auftaucht. Es gibt noch andere Tatorte, die ausgewählt, also die offenbar nicht ausgewählt worden sind von Mundlos und Böhnhardt, sondern die tatsächlich auf einen gezielten Hinweis örtlicher Neonazis dort sich hinbegeben haben, wenn sie dann überhaupt die ausführenden Täter waren oder nicht vielleicht bloß Mittäter. Auch das ist ja letztlich nicht bis zu Ende geklärt.
Das Buch, was du rausgegeben hast, Geheimsache NSU, das heißt ja 10 Morde von Aufklärung, keine Spur. Das war letztes Jahr. Hat sich denn was getan? Hast du das Gefühl, dass etwas Licht in das Dunkel reingekommen ist oder ist von Aufklärung immer noch keine Spur? Da sind wir dann noch weit weg.
Nein, absolut. Es tut sich eigentlich ständig irgendwie was. Siehe auch die tote Zeugin von gestern, aber nein, also wir haben erfahren zum Beispiel, was ja auch ganz wichtig ist, der frühere, muss man ja sagen, Neonazi Michael See, der inzwischen in Schweden lebt, den Decknamen Tarif trug, ein wirklich hoch angesiedelter V-Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Da hieß es ja, dessen Akten seien unmittelbar nach dem Auffliegen des NSU geschreddert worden, eigentlich auch ein Riesenskandal damals, der ohne große personelle und disziplinarrechtliche Konsequenzen blieb, davon mal ganz abgesehen. Und vergangenen Dezember kam dann plötzlich raus, die Akten sind doch nicht geschreddert, die Treffberichte vom V-Mann See, von V-Mann Tarif sind alle noch da. Man hat die wieder gefunden da im Bundesamt, durch den stand da also doch noch rum. Da erhofft man sich natürlich auch Hinweise darauf, was hat der gewusst, zum Beispiel über den NSU, über das Trio, über das untergetauchte Trio. Er selbst gibt ja an, er hätte damals einen Tipp gegeben, der ist dann aber nicht weiterverfolgt worden vom Bundesamt. Das ist eben so eine Sache. Und dann muss ich sagen, hat eben der Stuttgarter Untersuchungsausschuss, der ja seit Januar arbeitet, auch nochmal interessante Dinge zutage gefördert, bereits in seiner kurzen Zeit. Also es geht da um einen jungen Neonazi, der im September 2013 ums Leben gekommen ist. Ungeklärt, muss man mal sagen, der ist in seinem Auto verbrannt, Florian Heilig, dessen Ex-Freundin eben gestern zu Tode gekommen ist. Und dieser Florian Heilig hatte behauptet, die Mörder Kiesewetters zu kennen, also die Beteiligten. Er hat gesagt, außer dem NSU gäbe es also dann noch eine zweite radikale Gruppe, NSS nannte die sich. Er sagt Neo-Schutzstaffel, möglicherweise war der Titel aber auch nationale Schutzstaffel, wie auch immer. Es gibt auch ein Mitglied dieser NSS oder dieser NSS-Gruppe, den er benannt hat. Der trägt auch eine entsprechende Tätowierung an seinem Körper. Und er sollte also Auskunft geben über diese NSS und überhaupt über die rechte Szene und ist an dem Tag, an dem er vernommen werden sollte, also in seinem Auto verbrannt.
Abschließend noch, wir könnten jetzt gar nicht aufhören.
Also genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also man könnte jetzt noch immer weiterreden. Es sind tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren sind so viele Neuigkeiten, auch so viele Details, interessante Details und auch immer wieder neue Widersprüche ans Tageslicht gekommen, sodass man sagen muss, die Sache ist längst nicht aufgeklärt. Im Gegenteil, es wird immer deutlicher, dass wir bislang nur einen Teil der Wahrheit kennen.
Die Aufgabe von Journalisten und deine Aufgabe ist natürlich, die Wahrheit rauszufinden. Währenddessen geistern ja durch die Nichtaufklärung, durch den Nebel ja immer mehr Verschwörungstheorien. Da irgendwie, wie kannst du dich davon abgrenzen und versuchen immer dir ein Bild zu machen und tatsächlich seriös zu arbeiten? Denn für manche, wenn man sich im Netz Kommentare anschaut, scheinen ja die Antworten schon klar zu sein, dass Behörden, Verfassungsschutz sozusagen Mittäter waren. Ist schwer, seriös zu arbeiten?
Na, es ist nicht schwer, seriös zu arbeiten. Man muss einfach nur seine journalistische Arbeit richtig machen. Das heißt, man muss die Akten lesen, man muss Zeugen befragen, man muss richtig recherchieren und gegenchecken. Und man darf, das gehört eben auch zum seriösen Journalismus, man darf keine Schlüsse ziehen, die man nicht belegen kann. Also man kann sich jetzt nicht, man sollte sich davor hüten, irgendwelche Spekulationen loszutreten und eben Erklärungen anzubieten und und festzulegen sozusagen, tatsächlich Theorien, wie denn die Hintergründe wirklich sind und wie das alles zusammenhängt. Davor sollte man sich hüten.
Das ist aber schwer, Andreas?
Ja, ich bin noch da.
Das ist aber schwer, weil wir natürlich antworten wollen und am besten eine einfache Antwort haben wollen, wer schuld ist und wer es nun war. Das bleibt nach wie vor schwierig.
Das bleibt nach wie vor schwierig. Und es fällt schon auf, gerade auch wenn man so im Netz guckt, also wenn man hier diesen berühmten Fatalist, diese seltsame Gruppe, die da arbeitet, die scheinen natürlich auch, also da muss man auch vorsichtig sein, die scheinen eben auch Interesse geleitet zu sein. Also man hat zum einen schon bemerkenswerte Erkenntnisse dort drin, die fast schon aus der, wo man sagen könnte, das sind vielleicht auch Ermittler, die ein Interesse daran haben, bestimmte Themen hochzuziehen, die dahinter stecken. Die andere Ecke ist natürlich, dass die Theorien, die eben Fatalist und seine Gruppe anbieten, alle darauf zielen, die rechte Szene zu entlasten. Also da wird dann gesagt, die Neonazis sind es ja gar nicht, die werden bloß vors Loch geschoben. Eigentlich hat der Staat selbst all diese Morde begangen und man benutzt das jetzt bloß, um die Nazi-Szene, um die rechte Szene zu diskreditieren. Und das halte ich wirklich für eine ganz gefährliche Entwicklung, dass man das sozusagen dort versucht wird, die Neonazis, die rechte Szene von ihrer unbestrittenen Mitverantwortung und Mittäterschaft an diesem Morden wirklich reinzuwaschen.
Es bleibt schwierig. Ich wünsche dir viel Kraft, Andreas, für deine weitere Recherche. Bis dahin kann man immer wieder schauen in der Berliner Zeitung am Freitag und natürlich das Buch lesen, herausgegeben von Andreas Förster, Geheimsache NSU, 10 Morde von Aufklärung, keine Spur. Ich fürchte, dass wir irgendwann wieder reden müssen, denn das Thema ist noch lange nicht vom Tisch.
Ja, wir sollten noch unbedingt reden, denn das Thema muss auch, wir müssen den öffentlichen Druck aufrechterhalten, dass die Ermittlungsbehörden weiter ihre Arbeit machen und endlich wirklich aufklären.
Sagt Andreas Förster, noch einen schönen Tag und bis später. Ciao.
Ciao.